ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Der Film wickelt dich natürlich um den Finger und wer möchte nicht so eine glückliche Familie haben? Total schön. Und dann kommt am Ende, bums, Kensington Palace. Also es ist ein Imagefilm.
Willkommen im Haus am Mitford Place zum Podcast aus dem ARD-Studio London. Bei mir im Studio ist heute Franziska Hoppen.
Hello.
Und ich bin Gabi Biesinger. Anfang der Woche, ich hatte gerade meine Tasche gepackt und dachte, hey, mal pünktlich das Büro verlassen. Da brach eine royale Eilmeldung über uns herein und bescherte uns ein Video und das zog dann für uns beide noch eine Spätschicht
nach
sich.
Das war beim letzten Mal auch so. Das war auch eine Spätschicht.
Ja, die schicken das immer so kurz vor Feierabend, um dann noch in die Fernseh-Primetime zu kommen. Aber niemand denkt an uns, hören wir dann mal. Aber egal. Also mussten wir für die Frühprogramme das noch aufbereiten und das war jetzt nicht irgend so ein Feldwald-Wiesen-Video.
Ja, schon auch.
Ja, genau, Feldwald und Wiesen waren auf jeden Fall vor. Aber es war vor allen Dingen auch eine Hochglanz-Hollywood-Produktion, muss man sagen. Prinzessin Kate informiert die Nation, dass sie ihre Chemotherapie beendet hat und schrittweise wieder öffentliche Aufgaben übernehmen will. Wir hören mal kurz rein in das Video.
As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.
Ja, Kate spricht hier ja selbst. Sie sagt, die vergangenen 9 Monate seien sehr hart für die Familie gewesen. Das Leben, wie man es kenne, das könne sich in einem einzigen Moment verändern und man habe dann einen Weg finden müssen, um durch stürmische Wasser zu navigieren. Wir hören es schon, professionelle musikalische Untermalung mit emotionalem Gefiedel. Franziska, schilder doch mal, was sehen wir denn alles in dem Video?
Also es geht los mit einer Nahaufnahme einer Farnenpflanze. Die Familie ist offensichtlich in der Natur unterwegs. Spaziergang im Wald. Wir sehen Kate, wie sie in Slow Motion durchs Gras streift. Die Kinder, die durch ein Kornfeld frohlocken. Die Familie beim Picknick. Kate, wie sie alleine in einer Lichtung steht und die Kamera dreht sich um sie, wie sie sich gegen einen Baum lehnt mit geschlossenen Augen und durchatmet. Kartenspielen bei Oma und Opa. Sehr engagiertes Kartenspielen. Und Kate, die ihr Kind beim Schaukeln anstößt. Also viele Familienmomente, knutschen in den Dünen.
Knutschen, umarmen, knuddeln,
intime
kuddeln.
Intime Momente. Du hast gesagt, es erinnert dich an ein privates Urlaubsvideo.
Ja, und eine Szene gibt es, da sitzen Kate und William auf einem Baumstamm und sie lehnt so ihren Kopf auf seine Schulter. Und ich habe so den Eindruck, erst kurz davor... genau das zu tun, was du jetzt machst.
Es war wahrscheinlich das 10. Mal, dass sie sich an ihn anlehnte für die Szene. Ja.
Das Interessante an diesem Video ist, es ist einerseits so sehr intim und sehr viele Liebesbezeugungen sind dort zu sehen. Und andererseits ist es natürlich total gestellt, gestaged. Und
ja, es ist so pseudo-wackelig, so pseudo-retro, aber eigentlich ist es extrem durchgestylt.
Und hat so eine Art Sepia-Filter irgendwie. Alles ist so ein bisschen in Retro-Honig gegossen, ist so mein Eindruck. Und auch wie Kate angezogen ist, sie hat so ein Boho-Kleid an, mit dem sie dann da durch dieses Feld...
Sie geht mit perlweißen Sneakern auf einen Waldspaziergang.
Wer weiß, wie oft die ausgetauscht worden sind. Also... an was erinnert dich das? Was sind
also
deine Assoziationen?
Gesagt, meine erste Assoziation, ich weiß nicht, ob du relaten kannst, aber viele YouTube-Stars und Instagrammer, wenn die schwanger werden, machen die genau solche Videos. Also dieser Stil ist jetzt nicht besonders unique. Für mich war es das Logo am Ende. Also der Film wickelt dich natürlich um den Finger und wer möchte nicht so eine glückliche Familie haben? Total schön. Und dann kommt am Ende, bums, Kensington Palace. Also es ist ein Imagefilm, der suggerieren will, Kate ist gesund, dem Königshaus geht's gut, wir sind bereit dafür, was jetzt noch kommt.
Und die Zukunft ist gesichert. Ja. Ich meine, du hast diesen Vergleich herangezogen mit den Popsternchen sind schwanger Filmen. Und das ist ja kein Zufall. Der Mann, der dieses Video gemacht hat, der ist eben Profi, der Promis filmt auch und jettet sonst mit seinem Kumpel um die Welt, um für einen YouTube-Kanal die besten Restaurants zu finden. Will War heißt er. Der filmt viele Hochzeiten, hat auch Werbung für Firmen wie Red Bull, Miele oder Puma gemacht. Und jetzt also ein Werbefilm für die Royal Family, ja, für die YouTube-Generation.
Es hätte auch per Woll-Werbung oder Rolex-Werbung oder Champagner-Werbung sein können.
Genau, ich habe gelesen, Centerparks Werbung, also schöne Urlaube erleben, Margarine hätte auch funktioniert, Parfum, Klamotten, eigentlich alles. Aber hier nun eben für die royale Marke. Wenn wir uns jetzt nochmal die Botschaften darunter angucken, also großes Glück nehmen wir mit, aber auch was Kate angeht. Also Kate hat eine Chemotherapie hinter sich, volles Haar, schubst ihr Kind auf der Schaukel an. Eine Frau, die in Saft und Kraft steht.
Absolut.
Ja, und das sind genau auch die Überschriften, die ich da zum Teil gelesen habe. Kate inszeniert ihre Krebsreise als Landpartie. Und dann wird auch gesagt vom Palast, also sie wird jeden Tag nehmen, wie er kommt. Sie wird wieder einige Aufgaben wahrnehmen, aber man guckt halt immer, wie es ihr so geht. Sie bedankt sich bei ihrem medizinischen Team, das ihr beigestanden hat über die Zeit. Und dann denke ich so an Krebspatienten im öffentlichen Gesundheitswesen in Großbritannien. Wie müssen die sich fühlen in diesem Augenblick?
Ja, ich habe mir noch mal ein paar Statistiken angeschaut zum National Health Service und Krebs und das ist ziemlich bedrückend. Also ein Bericht, der sagt, tödliche Verspätungen bei der Krebsbehandlung sind eher die Regel als die Norm. Also hunderttausende Patienten warten monatelang, bis sie ihre essentiellen Krebsbehandlungen bekommen können und in der Zeit hat der Krebs in vielen Fällen dann eben schon fatal gestreut. Die NHS hat sich mal das Ziel gesetzt, dass sie 85% der Patienten innerhalb von 62 Tagen behandelt. Wann denkst du, haben sie das Ziel das letzte Mal erreicht?
Vor 30 Jahren.
Es war 2015. Okay. Es gibt viel zu wenig Radiologen, zu wenig Onkologen. Das Equipment, also CT- und MRT-Scanner, fehlen an vielen Stellen, sind kaputt und veraltet. Und infolge sind die Überlebenschancen in Großbritannien, was Krebs angeht, deutlich niedriger als in anderen europäischen Ländern. Und zwar hängen wir ungefähr 25 Jahre hinterher. Wir sind jetzt da, wo andere Länder in den 2000er Jahren waren. Also zum Beispiel die Überlebenschance bei Darmkrebs bei Frauen hängt 20 Jahre hinter Schweden, Brustkrebs 10 Jahre hinter Schweden und Dänemark. Und das, obwohl einer von zwei Menschen im Vereinigten Königreich im Laufe seines Lebens an Krebs erkrankt. Und Kate zeichnet das Bild einer Krebskranken. Und das ist toll für sie, aber wie du sagst, mit wallenden Haaren und einem schlanken, tollen Körper. Und ich musste irgendwie an die Menschen denken, die aufgehen, weil sie Medikamente, Steroide oder so nehmen, die Haare verlieren oder die auch einfach keine strahlende Familie haben, sondern alleine sind und die vielleicht Kate angucken und die das traurig macht, weil sie diese Privilegien nicht haben.
Ich mache was falsch, müssen die denken, dass es mir jetzt hier nicht so geht und this is not what cancer looks like. Also so sieht Krebs nicht aus.
Und sie setzt sich ja auch selbst unter Druck. Sie sagt einerseits, I want to stay cancer free. Also anscheinend ist sie jetzt schon krebsfrei, aber wir wissen bei der Krankheit natürlich, die kann jederzeit wiederkommen. Und wie sie auch sagt, the cancer journey ist unvorhersehbar und jetzt ist sie irgendwie gezwungen, dieses Bild weiter aufrechtzuerhalten. Wer weiß, wie es ihr wirklich im Hintergrund geht.
Und sie drückt ja auch ihre Solidarität mit anderen Krebspatienten aus, sagt also, ich bin da weiter an eurer Seite. Wobei, wie kann sie das sein, obwohl sie ja in einer ganz anderen Situation ist? Trotzdem wird sie dafür auch wieder gelobt von Krebs-Charities, die sagen, sie sagt nämlich ja auch, es ist nicht vorbei. Also ich weiß nicht, was kommt und ich bin jetzt nicht gesund und das ist alles vergessen, sondern schafft ein Bewusstsein dafür, dass so eine Krebserkrankung sich einfach weiterhin zieht. Was ich ganz interessant fand, also mein Eindruck war, hier in Großbritannien wurde dieses Video überwiegend positiv bewertet. Und alle sagen, wow, was für ein Wurf. Und es war ja auch so, dass es diese ganzen Verschwörungsmythen gegeben hatte, als Kate von der Bildfläche verschwand, dann im März dieses Video, wo sie mit dem gestreiften Pullover auf der Bank sitzt und sagt, ich habe Krebs und mit der Bitte an die Medien, sie in Ruhe zu lassen. Und die Medien haben sich
das
daran
erstaunlicherweise
gehalten.
Getan.
Und jetzt dankt der Palast auch und sagt, danke, dass ihr die Füße stillgehalten habt. Und mein Eindruck ist, das ist jetzt so ein Geschenk
auch. Ein 3 Minuten, 8 Sekunden langes Geschenk. Es ist ja auch ein langes Video.
Ja, wir werfen euch euch da jetzt so eine kleine Hollywood-Produktion hin, über die ihr eine Woche lang schreiben könnt, wie rührend und toll das ist. Und das ist überwiegend die Rezeption. Es gibt so ein paar kritische Stimmen, zum Beispiel im Guardian. Marina Hyde sagt, Kate, tut mir leid, dass sie in diesen Tanz gezwungen wird, ja, mit den teuflischen Medien und dieses Spiel mitspielen muss. Andere sagen, es war ein Power-Move von ihr. Sie setzt das Narrativ, sie erzählt ihre Geschichte, she owns the story. Und in der Daily Mail aber auch ein Kommentar, she seems more detached from other cancer sufferers than ever. Also das hat sie, diese ganze Perfektion hat sie nochmal weiter entrückt. Perfektion,
das war ja irgendwie bei den Schwangerschaften auch schon so. Da hat die diese Hyperemesis gravidarum, übergibt sich die komplette Schwangerschaft, kriegt dann ein Kind und steht ein paar Stunden später da, als sei überhaupt nichts gewesen. Während die meisten Frauen völlig in den Seilen hängen würden.
Ja. Und es ist halt auch so diese Überzeichnung, diese Königsfamilie als Hyper-real, habe ich gelesen. Perfekt, retro. Kein Haar darf gekrümmt sein, kein Kleid darf schief sitzen. Und dieses Bild wird hier wieder vermittelt. Ja, also da hat Kate jetzt einen neuen Standard gesetzt, möchte man sagen. Erwarten wir ein ähnliches Video von Charles und Camilla, wenn der König seine Behandlung hoffentlich irgendwann beendet hat.
Charles und Camilla, die durch die Düne rollen.
Knutschend am Strand.
Ja, wäre interessant.
Wollen wir aber eigentlich,
Wollen wir eigentlich nicht sehen.
Gut. Okay, also Prinz Harry hat mal gesagt, mein Vater und mein Bruder sind gefangen in der Monarchie. Also Königshaus kann auch Gefängnis sein.
Eine tolle Überleitung.
Das soll jetzt eine elegante Überleitung werden zum Thema Prisons, Gefängnisse in Großbritannien. Da herrschen furchtbare Verhältnisse, sie sind überfüllt und die Regierung hat sich jetzt nicht anders zu helfen gewusst, als Gefangene vor Ablauf ihrer Strafe rauszulassen. Franziska, beschreib mal die Situation.
Die Gefängnisse in England und Wales sind Wochen bis Tage davon entfernt, dass keine einzige Zelle mehr frei ist. Die Zellen sind gerade völlig überbelegt. Da sind mehr Menschen drin, als da drin sein sollten. Die BBC hat eine spannende Reportage in einem der Gefängnisse hier im Norden Londons gemacht, Pentonville. Das ist 1842 gebaut worden. Wie viele Gefängnisse hier? Ist schon ein bisschen älter.
Ja, steht unter Denkmalschutz. Darum können sie auch nicht so viel Modernes da ändern.
Genau.
Ne?
War mal gedacht für 520 Häftlinge. Mittlerweile sind mehr als 1200 da drin. Es sind oft unhygienische Zustände. Es gibt Rattenprobleme, jede Menge Kakerlaken. Drogenprobleme, Bandenkriminalität und das Gefängnispersonal kommt vorne und hinten nicht hinterher. Und es gibt natürlich eben keinen Platz mehr für neue Straftäter. Und spannend ist es, warum ist die Lage so? Mhm. Die Zahl der Häftlinge hat sich in den letzten 30 Jahren verdoppelt, obwohl die Kriminalitätsrate deutlich zurückgegangen ist. Es gibt einen Think Tank hier, Institute for Government, und der sagt, das ist im Grunde die harte Law-and-Order-Politik der Konservativen. Das liegt an dem Druck, härtere Strafen zu verhängen. Und man sieht eben, wie das ab 2010 passiert, ab der konservativen Regierung. Also zum Beispiel für Raub gibt es heute im Schnitt 13 Monate mehr Gefängnis, als das noch 2012 der Fall war. Und dann gibt es einen super langen Flaschenhals bei der Bearbeitung von Fällen. In Untersuchungshaft. Das heißt, die Menschen sitzen in U-Haft und belegen eine Zelle und verstopfen die und der Fall wird und wird und wird und wird nicht behandelt. Und dann gibt es zu wenig Menschen in der Bewährungshilfe. Das heißt, es führt dazu, dass die Menschen in der Bewährung nicht so gut betreut werden können und wieder eher in den Knast wandern. Und während all das passiert, sind einfach nie genug neue Gefängnisse gebaut worden. Und Rishi Sunak, der Ex-Premier, ist wohl auch schon gewarnt worden, dass die Gefängnisse platzen und er müsste jetzt eigentlich auch mal Gefangene freilassen. Aber dagegen soll er sich gewehrt haben, weil es eben nicht so aussehen sollte, als seien die Conservatives weak on crime.
Wie sieht das denn jetzt praktisch aus? Also wir hatten diesen Tag, da wurden die dann immer in kleinen Gruppen rausgelassen, so im Halbstundentakt. Mhm. Und dann stehen diese überwiegend Männer mit irgendwie so einem Rucksack auf der Straße. Und dann?
Ja, also es gab unterschiedliche Szenen. Es gab auch Jungs, die rauskamen und mit Sektkorkengeknalle empfangen wurden. Und man dachte, gut, also der Respekt vor der Institution Gefängnis hat sich nicht so durchgesetzt. Die sitzen demnächst wahrscheinlich wieder. Ja. Dann gab es welche, die haben gesagt, da gehe ich nie wieder rein. Die waren so traumatisiert von den Zuständen. Und wie du sagst, ja auch welche, die nicht wussten, wo sie hin sollen. Im Schnitt, habe ich gelesen, ist einer von 7 Häftlingen, die entlassen werden, obdachlos. Der hat einfach nirgendwo. Und das kann man noch managen, wenn es einer von 7 ist. Aber wenn eben fast 2000 gleichzeitig freigelassen werden, dann wird es eben schwierig.
Und ja, wir haben hier in den letzten Tagen eben in den Medien auch Beispiele gesehen, Häftlinge, die sagten, ich will da gar nicht raus, ich stehe jetzt hier auf der Straße, wo soll ich heute Nacht pennen? Ich wäre so gerne drin geblieben, da kriege ich wenigstens alles. Oder Bewährungshelfer, die rumtelefoniert haben, im Hotel habt ihr noch ein Zimmer frei, ich brauche jetzt erstmal für 3 Nächte, bis wir eine andere Lösung gefunden haben. Und da steigt ja die Wahrscheinlichkeit, dass die schneller wieder drin sind, als man.
Das zeigt, wie wackelig die Rechnung der Innenministerin ist. Also irgendwie müssen jetzt Zellen schnell freigeschaufelt werden für neue Straftäter und andererseits rund 1/3 der Freigelassenen wird im Schnitt eh wieder rückfällig, plus die ganzen Leute, die jetzt eben nirgendwo haben, wo sie so richtig hin können, plus die Bewährungshilfe, die eigentlich zu wenig Personal hat, um all diese Menschen vernünftig zu begleiten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Zellen demnächst wieder voll sind, ist relativ groß.
Was sind das denn auch für Leute gewesen? Es gab ja auch Diskussionen darum, dass eben Opfer oder Angehörige von Opfern gesagt haben, das kann doch nicht sein, da hat jemand ja ein Verbrechen gegen jemanden begangen und kriegt jetzt seine Strafe einfach mal erlassen, weil das System es nicht hinkriegt, ihn sie absitzen zu lassen.
Wobei das ja bislang auch schon der Fall war, was ich überrascht war herauszufinden. Aber erstmal von vorne, also es sind jetzt 1700 Menschen in der ersten Welle freigelassen worden, die mindestens 40% ihrer Haftstrafe abgesessen haben. Und bislang konnte man ab mindestens 50% freigelassen werden, was jetzt auch nicht so viel besser ist. Das Ganze gilt eher für Kleinkriminelle, für Diebe zum Beispiel oder für Dealer. Es gilt nicht für Menschen, die Sexual- und Gewaltdelikte begangen haben, die meisten Formen von häuslicher Gewalt begangen haben oder wegen Terrorismus sitzen. Das Problem dabei ist aber, wenn du in der Vergangenheit ein Schwerstkrimineller warst und jetzt wegen einer Banalität sitzt, dann wirst du auch freigelassen, wenn du mindestens 40% abgesessen hast. Und das ist eben das, wo sich die Opfer Gedanken machen, dass so jemand dann eben doch wieder schwerere Straftaten begeht. Und das Ziel ist aber, rund 5000 Menschen freizulassen.
Das ist jetzt quasi erstmal ein Versuch einer Entlastung für das System, eben Leute rauszulassen. Ja. Wir hatten ja jetzt unlängst auch die Riots, diese
die
Unruhen, wo viele Menschen auch schnell einem Prozess zugeführt wurden und dann direkt auch wieder im Gefängnis gelandet sind. Das heißt, das war jetzt erstmal noch eine Welle, die zu füllen.
Mhm.
Und wie geht's denn jetzt aber weiter? Also mehr Knäste bauen oder wie du sagst, Law and Order, eigentlich sind sie zu streng gewesen. Wir lockern einfach mal die Gesetze, dann werden auch nicht so viele Leute verurteilt. Was sind die Konsequenzen?
Also das Problem, warum die Konservativen nicht hinterherkamen, waren Auflagen beim Bau. Und Labour will diese Auflagen jetzt zumindest für die Gefängnisse 3 Augen zudrücken, damit die Dinger schnell hochgezogen werden können. Und während das passiert, weil auch das geht ja jetzt nicht so schnell, wollen sie versuchen, gegen die Ursachen von Kriminalität vorzugehen, was aber auch nicht so schnell geht. Also es soll mehr Auffangbecken für Menschen geben, die durchs Raster fallen, zum Beispiel mehr Jugendzentren, damit die Jugendlichen gar nicht erst kriminell werden. Mehr Nachbarschaftspolizei, die Probleme schlichtet, bevor sie eskaliert. Also Labour hat eigentlich einen recht vernünftigen, wir packen das Problem bei den Wurzeln Ansatz. Nur, wo ist das Personal, wo ist das Geld dafür?
Ja, also keine schnelle Lösung in Sicht und können uns irgendwie darauf einstellen, dass das möglicherweise dann noch eine Weile so weitergeht, dass Menschen ihre Strafen gar nicht mehr absitzen müssen. Und dann ist natürlich der Abschreckungscharakter, den die Regierung gerade auch gegen solche Taten wie bei den Riots hochhalten will, der ist dann auch ganz schnell wieder
und der Rehabilitationszweck. Wir schicken die Leute ja nicht ins Gefängnis, um sie zu triezen, sondern damit sie irgendwie als bessere Menschen wieder rauskommen. Und wenn die Gefängnisse das aber überhaupt nicht leisten können, was ist der Effekt für die Gesellschaft?
Ja, vielleicht haben wir nicht zum letzten Mal über dieses Thema gesprochen.
Jetzt zum Schluss aber noch was für die gute Laune. Mit einem Kulturtipp, wie immer von dir, Gabi. Du warst in einer Van Gogh-Ausstellung in der National Gallery, die bis zum Januar zu sehen ist. Und ich habe dich hier ein bisschen vermisst. Du warst da ganz schön lange. Erzähl mal, was gab es da zu sehen?
Ja, ich konnte mich schlecht trennen. Also es ist die Rede von einer Jahrhundertausstellung und auch alle Zeitungen hier geben 5 Sterne. Und es war wirklich, es war so schön. Es sind einfach so schöne Gemälde und die sind auch so schön präsentiert. Man hat ja so ein bisschen die Van Gogh-Farben vor Augen. Felder, Natur und die Wände waren auch entsprechend gemalt worden in der National Gallery. Das wirkte alles wahnsinnig harmonisch, hat einen so reingezogen. Ich hörte auch ganz oft so, oh, it's uplifting. Also es hat wirklich gute Laune verbreitet. Und wenn man da stand und sich das eine Weile angeguckt hat, man ging wirklich beschwingt dann hinterher, schön, wenn man dann endlich ging, wieder raus. Und es sind da zu sehen 60 Werke aus den Jahren 1888, 1989. Da hat Van Gogh in Südfrankreich gelebt, in Arles und Remy de Provence. Und die Ausstellung trägt den Titel Poets and Lovers, also Dichter und Liebhaber. Und natürlich hat man bei Van Gogh erstmal diese Landschaften und Natur vor Augen, aber hier sollen eben auch bewusst die Menschen in den Mittelpunkt gestellt werden, die er damals in Südfrankreich getroffen hat. Einer von ihnen, das ist der Soldat Millier, der hatte Schlag bei Frauen. Und darum hat Van Gogh ihn gemalt und ihn zum Lover deklariert. Also das war so sein Prototyp für den Liebhaber. Und dann war da noch der Maler Eugène Boch, den fand Van Gogh als Künstler so lala, aber er hat ihn gemalt und zum Poeten erklärt, weil er fand, dass er Dante ähnlich sah. Und so hat Van Gogh eben diese Personen in Orte eingefügt. Er hat also zum Beispiel einen öffentlichen Park in Arles gemalt und den hat er dann Poets Garden genannt, weil er den Poeten da reingesetzt hat. Und das ist einfach, das ist, also es ist, hat eben auch etwas Poetisches, diese ganzen Bilder. Und wenn man sich dann vor dem Hintergrund nochmal klar macht, dass diese Zeit in Südfrankreich eben auch die war, in der Van Gogh seinen mentalen Zusammenbruch hatte und in dieser Zeit dann gar nicht malen konnte, hat mir die Kuratorin erzählt, dass als er das dann überwunden hatte, hat er auf einem enormen Niveau sofort wieder mit ganzer Kraft angefangen und diese Unbändigkeit ist in diesen Bildern einfach auch zu sehen.
Und warum ist das eine Jahrhundertausstellung?
Ja, also die Kuratorin, mit der ich gesprochen habe, Cornelia Homburg, die hat mir erzählt, wie schwierig es war, diese Bilder jetzt aus aller Welt wieder zusammenzuholen, die sich eben ja zuletzt vor 130 Jahren in Südfrankreich im Atelier je gesehen haben. Und es gibt zum Beispiel auch zwei Versionen der Sonnenblumen zu sehen. Das ist ja im Grunde das berühmteste Motiv von Van Gogh. Die hängen da jetzt nebeneinander. Und die eine Version, die wurde 1888 gemalt und wurde vor genau 100 Jahren, also 1924, von der National Gallery in London gekauft und ist seitdem im Besitz des Hauses und hängt manchmal an der Wand, wird aber auch ausgeliehen. Und die anderen Sonnenblumen, die daneben hängen, die wurden 1889 gemalt und die hängen seit den 60er Jahren in einem Museum in Philadelphia in den USA. Und diese beiden Sonnenblumen sind jetzt nun also wieder zusammengeführt worden und hängen noch zusammen mit einem anderen Bild in der Mitte. Das ist die Frau des Postboten in seiner Straße, mit dem Van Gogh sich angefreundet hatte. Die hängt da in der Mitte und ist quasi umrahmt von diesen Sonnenblumen. Und das ist eben auch für die Bilder ein echtes Familientreffen.
Das war mit den Brexit-Auflagen bestimmt nicht so leicht.
Nein, das Wort fiel auch, auch versicherungstechnisch. Und das muss ein schwieriges Unterfangen gewesen sein, diese Ausstellung zusammenzutragen. Es gab eigentlich kein Land, dessen Namen ich nicht gelesen habe, dass an einem der Bilder stand, wo dieses Bild herkommt.
Schön, ich sollte auch mehr Kulturbeiträge machen.
Ja, aber du hast ja die Proms jetzt am Wochenende.
Richtig,
das
Vorbericht.
Das ist auch noch, jetzt ist die Prom-Saison. Wir haben beide Proms-Konzerte besucht.
Ich ringe noch mit mir, ob ich mich früh morgens anstelle für die Last Night of the Proms und noch so ein 8-Pfund-Ticket.
Ja, I wish you luck. Ich habe es bis jetzt noch nicht hingekriegt, aber das wäre natürlich was. Da hast du was zu erzählen nächste Woche. Okay, das war's schon wieder im Podcast aus dem Haus am Midford Place. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann können Sie uns auch schreiben an podcast.london@ndr.de. Tschüss sagen
Franziska Hoppen
und Gabi Biesinger.
Tschüss.
Hi, ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel Podcast. Wir blicken jede Woche in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD.
Ich bin in Hamburg-Lockstedt im warmen Podcast-Studio. Wo seid ihr gerade?
Ich bin in Kiew.
Sehr abgelegen auf der Insel Shikoku im Süden Japans.
Der Darien-Dschungel ist genau an der Nordgrenze zu Kolumbien.
Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben.
Als Journalistin hier habe ich halt einfach sehr oft die Polizei mir auf den Fersen.
Die Menschen haben dort einfach ein ganz konkretes Problem. Die haben nämlich keine Müllabfuhr.
Weil in diesem Dschungel, da operiert das organisierte Verbrechen.
Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Der Weltspiegel Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.